Heute Morgen predige ich über Markus Kapitel 16, Vers 1 bis 8. Markus 16, Vers 1 bis 8. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria des Jakobus und Salome Balsam, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, kamen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und wie sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein fortgewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in die Gruft hinein und sahen einen Jüngling zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, ihr geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ich weiß nicht, welches Verhältnis Sie zu Wohlgerüchen haben oder überhaupt zu Gerüchen. Manchmal geht man ja so durch den Wald und da begegnet einem jemand und dann riecht es noch 40, 50, 100 Meter nach irgendwelchen Pariser Erzeugnissen. Oder man ist im Hallenbad und da schwimmt man erst an Chanel vorbei, dann an Eau de Cologne, dann an Knoblauch, dann an Schweiß und schließlich an Alkohol. In irgendeiner Weise haben wir immer etwas mit Gerüchen zu tun. Jetzt im Frühling gibt es natürlich die schönen Gerüche der Blüten. Diese drei Damen, die hier unterwegs waren zu dem Grab von Jesus, hatten auch etwas mit einem Geruch zu tun. Und zwar hatten sie gerade eine wohlriechende Salbe, einen Balsam gekauft, gegenüber dem die heutigen Pariser Preise noch Bulbers-Preise waren. Das war das Edelste, was es überhaupt gab, mit wahnsinnigen Preisen. Jesus wurde mal von so einer Salbe, mit so einer Salbe gesalbt, vor seinem Tod schon. Und da sagte der Judas, hätte man die nicht besser verkauft für 300 Denare. Ein Denar war ein Tagesverdienst. Können Sie sich vorstellen, eine Salbe, die 300 Tagesverdienste gekostet hat. Da verblasst das, was wir für solche Dinge ausgeben, selbst wenn es teuer ist, ganz daneben. Es heißt, hier waren drei Frauen unterwegs, die eine Wahnsinnssumme eingesetzt haben, um ihrem gemeinsamen Freund die letzte Ehre zu erweisen, mit einem Wohlgeruch. Sie wollten diese wohlriechende Salbe in diese Tücher des Toten hinein tun, damit dieser Verwesungsgestank überdeckt würde von dem Wohlgeruch dieses Balsams. Das war ihr Ziel, einem Toten die letzte Ehre zu erweisen durch einen Wohlgeruch. Sie war nicht so ganz vorbereitet, sie hatten nämlich vergessen, einen starken Mann mitzunehmen, der ihnen diesen großen Stein von dem Grab weggerollt hätte. Insofern waren sie beglückt, als sie feststellten, der Stein ist schon weg. Vielleicht waren sie auch ein bisschen bestürzt, weil das ja ganz ungewöhnlich war, dass an einem Grab der Stein weg war. Sie konnten dann hineingehen, um Jesus, das heißt nicht ihn, eigentlich um diese Tücher mit diesem Balsam zu tränken und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Aber als sie in das Grab hineingingen, waren sie entsetzt. Es war leer. Frage, was sie getan haben, war das eigentlich ein Liebesdienst an Jesus oder war es Unsinn? Wenn man es biblisch betrachtet, war es zumindest Unglaube. Denn Jesus hatte versucht, seinen Freunden einzutrichtern. Er hatte es ständig wiederholt mit wechselnden Bildern. Er würde in Jerusalem sterben müssen und am dritten Tag würde er auferstehen. Aber diesen drei Frauen ging es genauso wie Ihnen heute Morgen auch. Predigthörer kapieren immer nur das, was in ihren Raster hineinpasst. Und was da nicht hineinpasst, fällt einfach raus. Und in ihrer Predigtraster passte eben nicht hinein, dass jemand vom Tode auferstehen würde. Sowas gab es nicht. Insofern haben sie das gar nicht gehört. Jesus hat es zwar ständig wiederholt, sagte, nach 3 Tagen werde ich dann wieder auferstehen, aber sowas gab es nicht, deshalb fiel es aus dem Raster völlig hinaus. Und deshalb gingen sie wohl versorgt mit einem wohlriechenden Balsam in völligem Unglauben zu dem Grab ihres geliebten Freundes. Gläubige Leute können sehr intensiv werden in dem, was sie tun und dabei völlig daneben liegen. So wie diese 3 Frauen. Sie dachten, Gott eine Ehre zu erweisen, stattdessen haben sie ihn entehrt, indem sie nämlich das, was Jesus gesagt hatte, gar nicht angenommen hatten. Sie lebten sozusagen noch mit einem toten Jesus, obwohl er schon längst auferstanden war. Ja, dann kamen sie in das Grab und begegneten dort einem jungen Mann, der hier als Engel bezeichnet wird. Und er sagt 3 Dinge. Erstens, ihr seid hier an der falschen Stelle, Jesus ist auferweckt. Oh, jetzt hätten sie ja Halleluja singen können, aber das haben sie nicht getan, sie waren entsetzt. Warum? Ihr Glaubensgegenstand war ihnen geraubt worden. Das ist so, wie wenn sie ein Bild an die Wand hängen wollen und einer nimmt ihnen den Nagel weg. Ja, das Bild fällt runter oder sie müssen es unten hinlegen. Es geht nicht mehr. Ihr Glaubensgegenstand war verschwunden. Und da waren sie keineswegs glücklich, sondern entsetzt. Dann hatten sie eine kleine Grabführung. Sie konnten diese Grabkammer besichtigen, genau sehen, wo die Leinwand lag und wo Jesus gelegen hatte. Sie waren wieder entsetzt. Und dann bekamen sie noch einen Auftrag, der für sie ganz unverständlich war. Sie sollten nämlich diese Botschaft, dass Jesus auferstanden ist und dass das Grab leer ist, den anderen 11 Jüngern und vor allen Dingen dem Petrus sagen. Nun erzählen Sie mal jemand etwas, was Sie selber nicht kapiert haben. Mit wie viel Freude werden Sie das tun? Sie gingen hinaus, voller Entsetzen. Im Griechischen steht das Wort Ekstasis, Ekstase. Jemand, der in Ekstase ist, der ist irgendwie von Sinnen. Sie waren aber nicht von Sinnen aus Begeisterung, sondern weil sie das Ganze nicht verstanden haben. Und sie haben gezittert. Ich kenne viele und ich gehöre auch dazu. Wenn jemand ganz aufgeregt ist, ist er so aufgeregt, dass er noch nicht mal mehr schreiben könnte. Oder wenn er jetzt eine volle Kaffeetasse zum Mund führen sollte, hätte er die größten Probleme. So aufgeregt waren diese Frauen. Sie zitterten vor Erregung. Eigentlich könnten sie doch glücklich sein, das Grab war leer. An der Stelle kann man sagen, die Botschaft von dem leeren Grab ist sehr wichtig, aber keineswegs glaubensvermittelnd. Wir können uns immer nur das vorstellen, was schon mal passiert ist und da noch keiner dabei war, wie ein Toter auferstanden ist, können wir uns das nicht vorstellen. Und deshalb hat ihnen das gar nicht geholfen, ein leeres Grab zu sehen. Erst in den nächsten Versen, die dann hier noch auftauchen, wird eine Begegnung von Jesus mit diesen Frauen beschrieben, das heißt mit einer von ihnen. Und da entsteht Glaubensgewissheit. Jesus lebt, ich bin ihm persönlich begegnet. Ja, warum sollen sie gerade zu dem Petrus gehen? Das finde ich besonders schön. Der Petrus hatte Jesus 3-mal verleugnet und jetzt hätte er ja eigentlich Schimpfe erwarten dürfen von Jesus, wenn er wiederkäme. Stattdessen möchte Jesus gerade diesen Mann, der wahrscheinlich 3 Tage lang nicht geschlafen hatte, trösten und sagen, der muss ganz besonders erfahren, dass ich lebe, dass das weitergeht, den muss ich wieder auf die Beine stellen. Das finde ich so schön. Wir denken manchmal, Gott müsste mich jetzt strafen, weil ich irgendeinen Unsinn gemacht habe. Stattdessen ist Gottes Hauptanliegen, wie stellt er mich denn wieder auf die Beine? Wie tröstet er mich, damit ich endlich wieder vorwärts komme? Ja, die Frage ist, wo bin ich in der Geschichte? Wo sind Sie in der Geschichte? Bin ich eine von diesen Frauen, die Jesus verehren möchte, aber einen toten Jesus hat? Bin ich der Engel, der versucht, einem anderen beizubringen, dass Jesus lebt und er kapiert es nicht? Wo bin ich in der Geschichte? Wo sind Sie? Ich kann von mir sagen, ich kann mich in der Rolle dieser 3 Frauen sehr gut wiederfinden. Ich bin christlich erzogen, habe abends immer gebetet, immer den Kindergottesdienst, später den Gottesdienst besucht. einen Jugendkreis besucht, im Posaunenchor gespielt, also richtig christlich. Das Zentrum meines Christseins war die Nächstenliebe. Ist das nicht ein Akt der Nächstenliebe, wenn man selbst einem Toten noch Ehre erweisen möchte? Nächstenliebe. Ich war nicht unbedingt so freundlich, wie das da klingt, aber Nächstenliebe als Zentrum des Christseins. Wenn jemand hier unter uns als Zentrum seines Glaubens heute Morgen die Nächstenliebe hat, dann lebt er mit einem toten Jesus. Das Zentrum des Glaubens ist nicht die Nächstenliebe, das ist ja nur das, was ich tue, was ich mitbringe. Das Zentrum des Glaubens ist Jesus. Ich lebte mit einem toten Jesus viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Ich betete jeden Abend zu Gott als Vater oder lieber Gott, aber nie zu Jesus. Und Jesus war für mich eine bedeutende Persönlichkeit. Historisch habe ich ihn ganz ernst genommen. Ich wusste, er galt als Sohn Gottes. Aber ob er heute noch lebt, das war mir die große Frage. Und der Zugang zu ihm war durch viele Steine versperrt, sprich durch Zweifel, große Zweifelsteine. Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis mitgesprochen hier. Ich weiß nicht, ob Sie das alle mitgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob Sie alle Aussagen, die Sie da gesagt haben, auch bejahen. Ich war früher so ehrlich, oder was weiß ich, dass ich Dinge, die ich nicht glauben konnte, habe ich gar nicht mitgesprochen. Die Probleme fingen schon beim ersten Satz an. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Wie ist es denn, Evolution oder Schöpfungsbericht? Was von beiden stimmt denn? Und dann ganz und gar Jungfrauengeburt und hinabgestiegen in das Reich des Todes. Können Sie sich das vorstellen? Das habe ich alles dann weggelassen im Glaubensbekenntnis und dann wieder die Teile mitgesprochen, wo ich sagte, ja gut, dass er gekreuzigt ist, das weiß nun jeder. Das kann man auch sagen. Ich lebte eigentlich mit einem toten Jesus. Trotz meiner christlichen Formen, trotz der Nächstenliebe, trotz des Abendgebetes. Ja, und dann bin ich mit meinen Fragen auch ins Leere gelaufen. Ich fing dann an, Theologie zu studieren, weil ich dachte, das ist ja ein guter Beruf mit Menschen und an Gott glaubte ich sowieso. Christlich war ich immer. Und dann häuften sich die Fragen, es wurden immer mehr. Und ich erinnere mich, wie ich mit einem anderen Student eine halbe Nacht durchdiskutiert habe. Er hatte keine Antwort auf meine Fragen und ich keine auf seine. Wir liefen mit unseren Fragen wirklich ins Leere, so wie sie in dieses leere Grab hineinliefen und völlig ratlos waren. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Sind Sie jemand, der von Geburt an schon Jesus kennt? Reden Sie jeden Tag mit ihm? Oder gibt es auch in Ihren Gebeten Jesus nicht? Eine Person kennt man ja eigentlich erst dann, wenn man mit ihr redet. Ja, zum Beispiel unseren Bundeskanzler kenne ich überhaupt nicht. Ich habe ihn schon oft gesehen im Fernsehen und auf Bildern, aber ich habe mit ihm noch nie gesprochen. Kennen Sie Jesus durch persönliche Gespräche? Oder ist er für Sie auch ein toter Jesus geblieben, den man historisch achtet, aber keinen Kontakt mit ihm hat? Ja, und dann, wie war das eigentlich mit den drei Frauen und dem Wort Gottes? Haben Sie das Wort geglaubt? Kann man ganz klar sagen, Sie haben es nicht geglaubt, Sie haben es auch nicht angenommen. Ich habe in meiner ganzen Zeit, die ich gerade so erzählt habe, die Bibel nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Lesen Sie die Bibel? Nehmen Sie Gottes Wort ernst? Ich habe immer etwas über Gott gehört. Im Gottesdienst, da war ich ja nahezu jeden Sonntag. Ich kannte alle Kindergottesdienstgeschichten auswendig, weil ich die 5 bis 10 Mal gehört hatte. Die hätte ich Ihnen allen erzählen können. Aber Gottes Wort für mich persönlich jeden Tag spielte überhaupt keine Rolle. Sind Sie jemand, der heute die Bibel gelesen hat oder es vorhat zu lesen? Oder ist die bei Ihnen auch irgendwo auf dem Bücherregal oder vielleicht sogar auf dem Nachttisch, aber unbenutzt? Vor vielen Jahrzehnten habe ich hier mal gefragt in Obertshausen in einem Gottesdienst wie diesem, allerdings waren nicht so viele Leute da, wer denn die Bibel liest. Das würde ich heute nicht mehr fragen, ich bin nicht mehr so direkt. Es ging ein Finger hoch hier in der Kirche. Ein Finger. Heute gingen zum Glück wahrscheinlich sehr viel mehr Finger hoch. Aber fragen Sie sich doch selbst, ob Ihr Finger hochginge, ob Ihnen das Wort Gottes etwas bedeutet, ob Sie es annehmen oder ob es für Sie auch ein historisch wertvolles Buch ist. Sie freuen sich, dass Sie wissen, wo es steht und dass es Bedeutung hat. Ich lernte Jesus kennen durch den Kontakt mit jungen Christen, durch ihre Lieder, durch ihre Gebete, durch ihre Freundlichkeit, durch ihre Hilfsbereitschaft und durch christliche Literatur. Und dann habe ich endlich gewagt, Jesus anzureden und ihm zu sagen, Herr Jesus, mir ist klar, ohne dich habe ich bisher die vergangenen Jahre gelebt. Komm in mein Leben und hab herzlichen Dank, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ja, und dann war mein Ostererlebnis, war zwar ein bisschen vor Ostern, so im Februar irgendwann, aber seit der Zeit weiß ich, dass Jesus lebt und lebe jeden Tag mit ihm, sicher nicht fehlerfrei, aber immer wieder aufgerichtet und weitergeführt. Ein Bekannter von mir war in Jerusalem an dem leeren Grab als Student. Ich vermute, eine ganze Reihe von Ihnen waren auch schon in Jerusalem an diesem leeren Grab. Ich war zwar schon in Jerusalem, aber nicht an diesem Grab, weil das noch im jordanischen Teil damals lag. Und dieser junge Mann erlebte, dass alle, die an das Grab gingen, dort niederknieten. Das war ihm ausgesprochen peinlich. Haben Sie schon mal in der Öffentlichkeit gekniet irgendwo? Er kniete sich dann auch nieder, weil er ja nicht aus der Reihe tanzen wollte. Und dann betete er, Herr Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und an diesem Tag hat er eine junge Dame gefragt, sagen Sie, was halten Sie von diesem ganzen Rummel hier? Und sagt, oh, das ist sehr viel Tourismus, aber ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Da spitzte er seine Ohren. Seine Mutter hatte ihm das schon jahrelang erzählt, aber was Mütter so erzählen, interessiert ja Jugendliche und junge Erwachsene oft wenig. Und jetzt sagte das eine junge Dame. Da spitzte er seine Ohren. Später fragte er einen Mitstudenten, sag mal, was hältst du davon? Und er gab ihm ganz genau dieselbe Antwort. Er sagte, ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist und ich lebe mit ihm. Und dann hat er mit ihm noch eine Zeit lang gesprochen, dort auf der Wiese am Ölberg. Und dann hat er auf dieser Wiese gebetet, Herr Jesus, wenn es dich gibt, dann mach etwas aus meinem Leben. Und so ist für ihn Ostern geworden, hat er eine Begegnung mit diesem lebendigen Jesus erfahren. Vorher hatte er auch einen Jesus, den er verehrte, aber es war ein toter Jesus. Es war der Jesus seiner Mutter, der Jesus der Tradition. Jetzt hat er einen persönlichen Jesus. Die Frage ist an Sie, an mich, was für einen Jesus habe ich? Habe ich auch so einen, dem ich vertraue, dessen Gegenwart mir lieb ist, dem mein Herz gehört, mit dem ich jeden Tag rede? Oder bin ich so jemand, der das alles sehr ernst nimmt, der auch jeden Tag betet, aber nie zu Jesus, immer nur zu Gott, als Vater oder als Gott? Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, erst mit Jesus als Lebenspartner lerne ich auch Gott wirklich als Vater kennen. Jesus zeigte sich seinen Freunden in Jerusalem später immer hinter der verschlossenen Tür, aber er sagte hier, ich gehe euch voran nach Galiläa. Und dort hat er sich auch im Freien gezeigt. Am See Genezareth war er plötzlich und hatte ein Grillfrühstück bereitet. Er war auf einem Berg und hat ihnen einen Missionsbefehl gegeben im Freien und sagte, sie sollten Zeugen sein. Ja, und jetzt möchte ich mit meiner Eingangsfrage schließen. Die Eingangsfrage war, welches Verhältnis haben Sie zu Wohlgerüchen und Gerüchen überhaupt? Muss ich Gott sozusagen der Sache mit Gott noch einen angenehmen Anstrich geben, einen Wohlgeruch verleihen? Da gibt es ein schönes Zitat von dem Paulus, das ganz ähnlich ist und ganz anders. In 2. Korinther 2, Vers 14 folgende sagt er, Gott aber sei Dank, der uns in Christus allezeit triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch aus Tod zum Tod, den anderen ein Geruch aus Leben zum Leben. Das heißt, wir müssen nicht der Sache mit Gott einen angenehmen Anstrich oder Duft geben, ganz im Gegenteil. Gott möchte uns zu einem Wohlgeruch machen durch Jesus, indem wir das verbreiten, was Jesus uns bedeutet. Und ich finde es schön, wenn dann Eltern zu ihrem Sohn oder ihrer Tochter sagen, weißt du das, was du als Glauben lebst, haben wir dir leider nicht mitgeben können. Irgendwoher hast du es, wir freuen uns darüber, von uns leider nicht. Oder wenn ein Arbeitskollege sagt, oh, mein Kollege, der erzählt ab und zu mal was von Jesus. Der macht so einen ganz ruhigen, ausgeglichenen Eindruck. Ich bin es nicht so wie er, aber ich freue mich darüber. Ein Wohlgeruch Christi sein, das ist das, was die Folge von Ostern ist. Wenn wir Jesus begegnen, dann müssen nicht wir ihn beschenken, sondern er beschenkt uns mit seiner Gegenwart und verwandelt unser Leben, dass wir das aus allen Poren in irgendeiner Weise ausstrahlen, was er uns bedeutet. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du jeden von uns kennst und lieb hast. Hab Dank für alle, in deren Herzen du wohnst. Hab Dank für alle, in deren Herzen du noch kommst, weil sie deine Stimme hören, weil sie mit dir leben möchten. Hab Dank für dein gutes Wort, dem wir vertrauen lernen. Segne jeden von uns, dass er glaubend erfährt, dass du lebst. Amen.